Dieser Podcast ist ein Ruhrnachrichten-Original, produziert im Lenzing Media Port in Dortmund.
Ich sah, dass meine Frau sagte, was ist los? Sie sagte, ich weiß nicht, ob wir das alles schaffen. Ich habe auch noch nie einen Taxiteller gegessen. So. Wenn ich das Fleisch essen will, muss ich das Tier schlachten. Ich kann es auch nicht totkitzeln. Ach ja, es war gemütlicher früher. Es war nicht der Stress.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute begrüßen Jörg und ich Heinz Overkamp. Sein Name ist seit Generationen mit dem Dortmunder Höchsten und für viele untrennbar mit Gastfreundschaft verbunden. Gerade 80 Jahre alt geworden, hat er die Geschichte seiner Familie aufgeschrieben. Eine Geschichte, die vor über 360 Jahren beginnt. Ziel ist das Buch, ich habe es dir schon gezeigt, ja.
1642, vor allem, was du gerade erst entdeckt hast, der Umschlag, da ist der Stammbaum dann der Familie,
ja.
Oder?
Ja, der hilft, auf jeden Fall.
Ja.
Wenn man das mal im Ganzen...
Der hilft.
Hafenbar, oh Hafenbar, erzähl uns, was du willst in unserer
Lenzing Media Port in Dortmund begrüßen Sie Nicoletta Knust und Jörg Thaddäus. Heute zu Gast Heinz Overkamp.
Ja, sind doch ganz schön viele beteiligt, ne?
Ja. Da müssen wir gleich drauf zu sprechen kommen. Ich will mal vortragen, was zu seinen Gunsten vorliegt. Heinz Overkamp wird oft als Bewahrer einer jahrhundertealten Tradition beschrieben. Tatsächlich war er aber vor allem ein Veränderer. Aus einem kleinen Familienbetrieb mit Landwirtschaft, Schmiede und Schankstube hat er Schritt für Schritt eines der bekanntesten Gastronomieunternehmen der Region gemacht. Dabei hat er offenbar mehr als einmal am Rand des Scheiterns gestanden und trotzdem immer einen Weg gefunden. Mit seinem Buch erzählt er nun nicht nur die Geschichte der Familie Overkamp, sondern die Geschichte eines Dortmunds, das verschwunden ist von Tante Emma-Läden, Flüchtlingsfamilien, Bergleuten und einem Höchsten, auf dem jedes vorbeifahrende Auto noch ein Ereignis war. Man kann es sich kaum vorstellen. Ja. Heinz Overkamp ist deshalb nicht nur Gastronom, sondern auch Zeitzeuge einer Stadt, die sich in seinem Leben komplett neu erfunden hat, mindestens einmal, muss man sagen.
Ja.
Genauso haben wir aber auch dabei, was zu ihren Ungunsten vorliegt.
Ja.
Dortmund ist nur im Fußball europäische Spitze. Kulinarisch konnte es auch Heinz Overkamp nicht schaffen, den weltberühmten Ossobuco durch Pfefferpotters zu verdrängen. Und wenn Dortmund wie Overkamp schmeckt, dann gibt es die Stadt nicht in süß. Denn auf der Dessertkarte steht Creme Brûlée oder schlimmer Bayerisch Creme. Auch dagegen war Heinz Overkamp machtlos.
Das ist richtig. Herr Overkamp, oder? Es ist nicht gelungen. Ossobuco?
Nein, das
ist nicht groß. Ist nicht groß. Ja, ist was anderes. Kalb. Aber
nein, aber westfälisch Pfefferpotters ist halt westfälisch und ist regional. Und deswegen konnte es nie den Status erreichen wie so ein Ossobuco, was international ist.
Sie mögen das aber auch.
Ja, sehr gerne.
Haben Sie, kann man das auch sagen, weil das haben wir jetzt nicht drin
stehen. Wir haben es auch auf der Karte zwischenzeitlich, ja.
Würden Sie das so sagen, dass Sie sich durch die Weltküchen probiert haben?
Das haben wir auf jeden Fall getan, natürlich. Wir haben viel ausprobiert und haben am Ende uns entschieden, unseren Wurzeln treu zu bleiben und westfälisch uns auszurichten, wobei wir nicht die anderen Dinge vergessen. Wir sind überwiegend westfälisch, aber es gibt bei uns auch vernünftigen Fisch, eine Seezunge oder einen Seeteufel und es gibt auch einen Brathering und eine Forelle. Und wie gesagt, es gibt auch gebratene Blutwurst und es gibt eben den Hummercocktail und die Hummersuppe und der Enkel, Friedrich Wilhelm Willi genannt hier, der bringt sich schon sehr gut mit ein. Und er bringt wieder neue Dinge in die Küche. Und so ist das eben ein stetiger Wandel bei uns.
Wenn Nicoletta und ich Sie jetzt einladen würden, ja, und würden sagen, wieso, wir werden für Sie kochen, ja, wir werden für Heinz Overkamp, ja, ein Abendessen machen.
Ja.
Und zwar nach Möglichkeit eins, das Ihnen auch gefällt.
Ja.
Aber was müssten wir denn zubereiten, um Ihnen Gefallen zu tun?
Ach, wissen Sie was? Ich würde gerne eine Linsensuppe oder Graupensuppe essen.
Im Ernst?
Ja, ohne Scherz. Esse ich gerne. Ich esse gerne Eintöpfe. Sehen Sie auch, hier ist ja, hat ja gut gewirkt. Und ich esse auch gerne ein Filetsteak, verständlich.
Aber eine Linsensuppe finden Sie gut?
Ja, auf jeden Fall, natürlich.
Die würde ich mit meinem Thermomix auch hinkriegen, weil ich koche ja gar nicht so viel.
Wir würden nicht Heinz Overkamp eine Linsensuppe aus dem Thermomix.
Meinst du, der merkt das?
Also natürlich merkt man das. Das werden wir schön alles Schritt für Schritt zubereiten.
Thermomix steht für die Gelinggarantie. Mach mir den nicht madig. Der ist schon ein Jahr nicht mehr angewiesen, seit ich hier arbeite, schon gar nicht mehr. Deswegen, der wird sich freuen,
wenn er mal wieder... Der ist schon ein Jahr nicht mehr angewiesen, hast du gesagt?
Ich glaube schon.
Aber wir, die Linsensuppe, ich weiß, dass meine Großeltern aus der Niederlausitz die süß-sauer gegessen haben. Also die, da muss man
ja, Schluss Essig kommt dazu.
Genau, Essig und so ein Häufchen Zucker in der Mitte.
Das kenne ich nicht so.
Das ist auch
regional verschieden.
Was für eine Fleisch, sollte da eine Fleischeinlage für Sie drin sein?
Ja, entweder Bauchspeck, also geräuchertes, oder ein Räuchermettwürstchen oder so. Geht auch. Auf jeden Fall brauchen Sie so ein bisschen Rauchgeschmack dabei.
Rauchgeschmack?
Ja, so ein bisschen.
Was ja gerade so in Mode ist hier im Ruhrgebiet, der Taxiteller. Ich kannte den gar nicht. Wissen Sie, was das ist?
Ich wusste das auch nicht. Ich habe es auch erst dann gelesen. Ich habe auch noch nie einen Taxiteller gegessen. So. Und nur weil jetzt irgendwann war doch in Rohnachrichten ein großer Bericht darüber.
Ja, mal getestet.
Ja, ich wusste es bis dann auch nicht. Also tut mir leid. Ja.
Aber ist denn das?
Den Manta-Teller, den habe ich jetzt gar nicht. Pommes, Mayo, Ketchup oder.
Aber das ist ja, wie wir von Reiko nochmal neu gelernt haben: Gyros, Currywurst, Pommes.
Tzatziki.
Pommes und Tzatziki.
Ja.
Wär denn das sowieso was für Sie, Herr Overkamp? Also diese Konstellation alleine. Sie sind ja ein kultivierter Mann. Also das
Ich würde das alles mal probieren, natürlich. Ist auch kein Problem.
Und was das Tolle ist, Sie könnten, und das können ja viele Leute überhaupt nicht mehr, Sie könnten, wenn ich jetzt sage, Herr Overkamp, wissen Sie was, ich möchte der Nicoletta gerne einen Heiratsantrag machen, das heißt, wir müssen das richtig funkeln lassen, wir brauchen einen tollen Tisch, wir brauchen eine Tischdecke.
Ja.
Und wir brauchen vor allen Dingen so einen Service, wie es den mal gab, diese Fliegengeschichte.
Frack und...
Und Sie könnten uns, weil Sie es gelernt haben, einen Taxiteller so servieren, dass es so wäre, oder? Oder geht das nicht? Passt das nicht zusammen?
Ja, irgendwie wäre schon ein bisschen schräg, meine ich, wenn ich da im Frack so einen Taxiteller servieren würde.
Nein, aber ich meine, Sie könnten der ganze Gestus, wie man das macht, Sie wissen, wie man das
richtig macht. Ja. Sicherlich. Aber wie gesagt, die Zeiten haben sich verändert und das passt irgendwo nicht zusammen, Taxiteller und Frack da.
Das heißt, was passt denn dazu? Also wie haben Sie
zum Frack oder zum Taxi?
Diese Frack-Geschichte, wie haben Sie das, weil man muss ja immer sagen, da gehört ja beides dazu, gehört der Gast, der eine bestimmte
Anspruchshaltung hat.
Anspruch.
Klar. Und
dann kommt der Profi, der Koch und Kellner, Sie haben beides.
Ja, genau.
Und das heißt, was macht der Kellner dann oder was hat der gemacht früher?
Ja, der Kellner hat erstmal Manieren gehabt. Der wusste sich zu benehmen Gästen gegenüber und es war ja früher, zu der Zeit war es so, dass viele sich ja gar nicht erlauben konnten, in die Gastronomie zu gehen, zumindest auch nicht in die gehobene Gastronomie, die es damals gab. Ich denke da zurück, ich bin angefangen bei der Firma Ulmer, die hatten die Bahnhofsgaststätte und da gab es damals noch den Wartesaal erster, zweiter und dritter Klasse. Und in der ersten Klasse, weil die Züge auch öfter mal Aufenthalte hatten, hat man dann vornehm gegessen und getrunken. Und da gab es dann schon alles Mögliche, alles Edle, Wachteln, Schnepfen, weiß ich nicht, Hähnchen. Ich hatte ja eben schon von der Brüsseler Mastboulade gesprochen, das war aber schon nach dem Kriege. Die Zeit, die ich jetzt sage mit dem Frack, das war schon vorm Krieg, ne? Das ist danach nicht mehr so richtig zum Tragen gekommen. Und damit verband man ein besonderes Erlebnis eben, wie gesagt, und da konnten sich Außenstehende gar nicht reindenken. Das war.
Also das heißt, was Sie zum Beispiel dann gemacht oder was Sie machen können, Sie hätten jetzt, wenn ich jetzt, nehmen wir an, ich hätte eine Seezunge bei Ihnen bestellt oder ich hätte irgendeine andere, eine Dorade bestellt, dann Sie hätten können...
Ich hätte den filettiert, ja.
Ja. Und diese Geschichte mit dem Tuch überm Arm.
Ja, klar.
Auch.
Ja, aber das ist auch heute noch so, oder?
Nein, das ist nach wie vor, wenn es vernünftiger Service ist, das ganz klar ist. Aber wir haben auch noch solche Mitarbeiter, die das auch so lernen. Die können auch eine Forelle filetieren oder eine Seezunge filetieren und die auch sich wissen, am Tisch da zu verhalten, zu nehmen.
Sie haben
andersrum, Leute, die Frage muss ich unbedingt loswerden, Nicole, weil ich habe das in Berlin, einer auf der barbarischen Stadt erlebt. Da, viele Leute, die da irgendwo arbeiten im Service, die haben da ja eigentlich keinen Bock drauf. Die wollen was ganz anderes, aber die müssen sich halt Geld verdienen.
Ja.
Und jetzt hatte die junge Frau hatte den Daumen in der Suppe, die sie mir brachte.
Ja, ja.
Und ich war, du guckst mich schon so an, Nicoletta.
Ja, was hast du gemacht?
Nichts habe ich gemacht, weil ich nicht wusste, was. Weil ich mir dachte, ja, mein Gott, die kann es halt nicht besser. Ich fand es natürlich unangenehm, aber was hätte ich machen sollen? Das frage ich jetzt euch, das frage ich Heinz Oberkamp als Profi. Was macht
ihr? Wissen Sie was, wenn die Dame hübsch ist und ihr den Finger in der Suppe, dann sah sie, na gut. wenn das ein Mann ist, der den Finger in der Suppe hat, dann ist das für sie ein Schwein.
Das ist so. Ja, dann sollte ich Ihnen das auch sagen.
Ich denke nicht, dass einer einen Finger in die Suppe hält. Wenn er so ungeschickt ist, aber heute gibt es die Suppe, er weiß, in Tassen. Früher hatten wir Teller. Ja, und da kommen sie ja schlecht rein. Da haben sie ja noch einen Teller drunter unter der Tasse. Deswegen kann das heute weniger passieren. Früher war das schon so, dass sie mit den Tellern, Suppentellern, da blieb es gar nicht aus. Vor allen Dingen, wenn sie da so eine dünne Suppe, eine Kraftbrühe drauf hatten. Und ich war früher mal imstande und habe 4 Teller tragen können. 3 links und 1 rechts. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Heute könnte ich das nicht mehr, denn da lief ihnen schon mal, das schwappte schon mal über, wenn man etwas verkantet hatte. Und dann konnte das auch schon mal passieren, dass der Finger da irgendwo im Weg war.
Solange es keiner sieht hat.
Genau, solange es keiner sieht.
Aber also, wie muss ich mir das vorstellen? Sie haben mit 12 Jahren angefangen, im elterlichen Betrieb mitzuarbeiten?
Ja, das war einfach eine Notlage. Meine Eltern, wie gesagt, die hatten ein schweres Erbe angetreten. Und es war kein Geld da, um Leute zu bezahlen, zu beschäftigen. Andererseits war das auch noch kein Betrieb, wie das heute ist. Das war eine kleine Gaststube und es war nur Betrieb, wenn Sommerzeit schönes Wetter war. Dann hatten sie zu tun und ansonsten war da der Hund verfroren bei uns. Und es war ja auch noch weit weg von Dortmund. Und die Stadt ist ja an uns herangewachsen im Laufe der Jahrzehnte. Und früher war es wirklich so, dass wir bei gutem Wetter hatten sie immer zu wenig Leute, bei schlechtem Wetter hast du die Reste nachher wegschmeißen müssen oder verteilen müssen irgendwo. Und da habe ich sehr stark daran gearbeitet, das zu ändern, um einen konstanten Betrieb zu haben, damit man auch Mitarbeiter konstant beschäftigen konnte. Und das haben wir nun heute geschafft, dass es so ist. Und denn sonst könnte so ein Betrieb gar nicht machen da.
Werbung. Für alle, die ihr Leben genießen wollen. Neue Designmöbel, Pflanzenkonzepte für ihr Zuhause und mehr mit dem Sparkassen-Privatkredit schnell finanziert. Persönliche Beratung, transparente Abwicklung und schnelle Auszahlung. Jetzt informieren bei Ihrer Sparkasse Dortmund.
Und mit 12 haben Sie hinterm Tresen mit angefangen?
Ja, weil da konnte ich an den Hahn fassen und da wusste ich das dann auch. Und dann musste ich auch des Sonntagsmorgens den Gesangverein bedienen. Deswegen waren mir Sänger eine ganze Zeit verhasst. ich konnte nicht Handball spielen dann morgens. Die anderen gingen zum Handball spielen und ich musste an der Theke, musste die Sänger bedienen. Da musste den Bier einschütten. Und
der Gesang hat Ihnen nichts bedeutet? Das hat Ihnen nicht
gefallen. Nein, ich habe das schon gerne, ich höre schon gerne den Gesang. Aber dass ich dadurch gezwungen war, oder beziehungsweise nicht am anderen, wie die anderen Jungs Handball spielen oder Fußball spielen gehen konnten, das hat mich dann schon ein bisschen gestört. Und wenn es dann Mittagszeit war, dann ging unser Vater auf einen Taubenschlag, weil er Tauben hatte und drehte die Tauben ein. Und dann musste ich weiter an der Theke bleiben. Ne?
Da fehlt ja auch ein ganzes Stück Kindheit, ne? Eigentlich merkt man das.
Hat nichts gefehlt. Also
mit dem Handball, also ich meine, waren die anderen Schulkameraden und so denn auch schon so in Lohn und Brot?
Nein, das sicherlich nicht. Aber wir haben früher auch sehr viel da oben im Wald gespielt, bei uns mit den, als wir Kinder waren da. Und das, wir haben das nicht als Belastung oder als irgendwie schwierig empfunden. Wir kannten es nicht anders und deswegen war das okay.
Und die harten Arbeitszeiten können Sie ja so sehr nicht gestört haben. Das hätten Sie ja den Job nicht gelernt, auch richtig.
Nein, das ist ja auch. Man wächst da einfach rein. Und ich habe früher, wenn ich zu Hohensiebuch, ich musste dann hier, weil Ulmer am Bahnhof, die hatten da keinen Platz für mich in der Küche zur Ausbildung, da musste ich dann auf die Rohrterrassen. Die Firma Ulmer hatte die Rohrterrassen übernommen 1961. Und ich bin dann 1962 am 1. April, wie man das früher machte, angefangen. Mit dem Rad da hochgefahren. Und dann war das, die Schicht waren immer 6 Tage die Woche. einen Tag frei. Dann kam der Schultag, ging davon ab. Dann war man 5 Tage im Betrieb, einen Tag Schule. Wenn die Schule nicht lang genug war, musste man anschließend nochmal in den Betrieb. Und das immer nach Hohensiebruch hoch, das war für mich eine ganz schöne Strampelei da. Und es war so, dass ich morgens so um 7:45 losfuhr und abends meist so um 10:30 wieder zu Hause war. Und weil ich zwischendurch Freistunde hatte. Ich konnte dann jedes einzelne Grab da oben auf dem in den Ruinen und die Namen der Leute, die da alle gefallen, die da geehrt werden. Ne? Und zum Denkmal hoch, aber irgendwann kennt man das und dann hast du dann die Zeit irgendwie totgeschlagen. Ne? Was es war früher so, dass man diese Freistunden hatte, konntest nichts mit anfangen, vor allen Dingen nicht auf Hohensiebruch. Wenn ich jetzt in der Stadt gewesen wäre, hätte ich in die Stadt gehen können, aber da oben war da nichts. Ne?
War denn klar, dass Sie nach der Ausbildung auf jeden Fall wieder in den elterlichen Betrieb zurückkehren? Oder?
Ja, das war an sich nicht so ganz klar. Wenn meine Eltern gesund geblieben wären, wäre ich gerne auch weitergegangen. Dann wüsste ich nicht, ob ich überhaupt hier geblieben wäre. Aber es hat sich einfach nicht ergeben, weil ich auch so viel Verpflichtung hatte meinen Eltern gegenüber, dass ich sagte, das kann ich nicht machen. Mhm. Deswegen habe ich auch verhältnismäßig früh geheiratet. Ich war mit 23 schon verheiratet, weil es für mich keine Chance mehr gab, irgendwie vor die Tür zu kommen und noch groß an was anderes zu erleben. Und ich hatte meine Frau im eigenen Betrieb kennengelernt, die da aushilfsweise mitgearbeitet hat. Angeblich wusste sie nicht, dass ich der Sohn, das war zu meiner Bundeswehrzeit.
Was heißt angeblich?
Ja, ich vermute, dass es doch vielleicht wusste, aber sie hatte also genügend Verehrer da an der Theke und die Theke war immer sehr belagert, war eine ganz attraktive Erscheinung und deswegen, wenn ich dann freitagsabends vom Bund nach Hause kam in Uniform, dann hat sie sich mich da wohl das erste Mal gesehen, sagt sie. Und ich hätte ihr gefallen, hat sie mir gesagt. Und und dann ist er nachher mehr draus geworden. Und jetzt sind wir schon 57 Jahre verheiratet.
Also. Aber wenn man, weil Sie das gerade so gesagt haben mit der Theke. Die Theke ist ja ein Ort, wo Leute normalerweise zum Spaß hingehen, ja, genau. Auf die andere Seite.
Ja.
Und dann gibt es natürlich Leute, die sich auch auf der bedienenden Seite sehr stark in diesen Beruf verlieben. Ging Ihnen das aus oder war immer klar, das ist jetzt hier Arbeit, das ist kein Spaß, auch wenn der Schorsch und der
Jupp. Ich habe das nie als Belastung empfunden oder als Arbeit. Ich habe es immer gerne gemacht und war immer froh, wenn ich viele Gäste hatte und die zufrieden waren, das war für mich dann genug. Das war okay.
Was sind die Momente, ich kenne ihr Haus vor allen Dingen von so Festlichkeiten. Ich glaube, ich habe mehrere Hochzeiten bei Overkamp mit feiern dürfen. Eine Beerdigung war auch mal dabei, die war auch bei Ihnen. Also immer so große Gelegenheiten. Was ist denn aus Ihrer Sicht immer der für Sie so der größte Spaß gewesen? Sind das so Silvesterfeiern gewesen, Weihnachten, irgendwelche besonderen Anlässe? Oder?
Ja, das sind natürlich immer besondere Herausforderungen zu den Feiertagen und vor allen Dingen so Geschichten wie Dortmund à la carte, die sich dann irgendwann ergeben haben aus einem Kreis befreundeter Kollegen. Ja, da waren viele dabei, der Dieter Steger, die Lehmann, schon wie Karl Suberg, der Herr Riepe, der Jürgen Wolf und der Herr Grube und noch so einige, die heute schon alle nicht mehr da sind. Das war eine Gemeinschaft, aus der ist dieses Gebilde entstanden und da ist man mit Power drangegangen und hat das zum Erfolg geführt. Das war eine tolle Sache. Das war damals zu der Zeit für Dortmund was war. Ließ die Stadt so ein bisschen hochleben. Ne? Das war schon toll.
Aber da machen Sie nicht mehr mit Overkamp?
Nein, da machen wir es nicht, weil es uns einfach zu viel geworden ist. Wir haben gar nicht mehr die Mitarbeiterzahl, um das noch zusätzlich bewerkstelligen zu können durch den Hotelneubau und diese Schmiede und die ganze Geschichte. Da sind wir uns, wir sind so gebunden mit unseren Mitarbeitern, dass wir das kaum noch schaffen könnten oder uns dann einschränken müssen im eigenen Betrieb. Und es ist einfach so, dass mir der eigene Betrieb immer vorgegangen ist bei allen schönen Dingen, die es da außerhalb gibt. Aber wir sind am höchsten und an dem Standort und da stehen wir zur Verfügung. Ne? Das ist so.
Und so fein, wie uns das heute vorkommt, weil heute ist es ja so, wenn man was Besonderes machen möchte, dann kann man, das ist ja wie ein Synonym, ich gehe zu Overkamp, heißt, heute ist man nicht nur, heute ist man nicht regulär, sondern heute, aber dieses Feine oder so was Besonderes ist, dass es eine bestimmte Klasse hat, das ist nicht von schon immer so gewesen, dass Sie als ein schicker Ort gegolten haben.
Nein, überhaupt nicht. Das ist ja alles gewachsen und ich habe, ja, du kannst ja immer, ich sage immer so einen Spruch, man kann nicht an seinen Gästen vorbeikochen. Die Gäste, die da waren, denen musste ich das anbieten, was die wollten.
Was wollten die?
Und das waren mal eine Zeit lang die großen Teller mit den Schnitzeln, die konnten nicht groß genug sein und Pommes und ja, eine Soße dazu, yeah, mit Pilzen oder mit Paprika oder wie auch immer. Und dann änderte sich das nachher. Und ich habe aber immer, wir haben ja sehr viel von den Menschen gelebt, die als Gäste zu uns kamen. Viele waren bei Hösch beschäftigt. In Hörde oder bei Firmen in Applerbeck oder so, die dann ihre Ausflüge machten und dann zu uns essen kamen. Und die aßen für eine Hausplatte. Das war so Leberwurst, Blutwurst mit Wurstsülze, Kartoffelsalat, ein halbes Ei, Gurke, Tomate, ja, und ein Sträußchen Petersilie zur Krönung. Das waren so die lokulischen Dinge damals. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Und ich bin ja der erste ausgebildete Koch auch in der Familie. Und habe dann 1969 mit meiner Mutter alleine in der Küche angefangen. Und ein paar
Aus. Und Sie haben die Hausplatte auch, also wenn ich jetzt... Wenn
die
ich,
haben wir erst noch weitergemacht.
Das heißt, wenn ich jetzt hinginge und sagen würde, möchte die
Hausplatte.
Die Hausplatte haben, dann könnten Sie mir die sofort zusammen. Die
kriegten Sie noch.
Gibt es auch eine vegetarische Alternative jetzt mittlerweile?
Es gibt viele vegetarische Alternativen, auch sogar vegane.
Sogar?
Nein, wir haben also eine sehr große Auswahl an vegetarischen und veganen Speisen.
Aber in der Familie Overkamp gibt es auch Vegetarier?
Ja, Enkelin zum Beispiel.
Und Sie sagen das mit so einem Seufzen im Sinne von, ja, man kann es nicht ändern.
Nein, okay, es ist der Zug der Zeit, ich weiß es nicht. Aber vegetarisch ist ja heute schon nichts Außergewöhnliches mehr. Vegan ist auch langsam, verliert auch so den Status des
Besonderen. Ne? Besonderen. Das ist jetzt schon, ja, muss er haben.
Es gehört dazu.
Naja, weil ich meine, ich kann mir auf der anderen Seite, Herr Overkamp, vorstellen, wenn ich diese Hausplatte,
ja,
wenn ich an so sehr nervöse, unbedingt mit der Zeit gehende Medienleute denke, dann wäre das für die der absolute Albtraum, da Blutwurst, Sülze, so, die würden ja schreiend weglaufen. Aber andererseits, sehen Sie das denn auch als Fachmann, als Genießer, der Sie sind, ist denn das für Sie eine gute Entwicklung?
Ja, das ist sicherlich, es entwickelt sich ja alles weiter, muss sich weiterentwickeln. Ich sagte ja schon, dass mein Enkel jetzt neue Dinge mit in den Betrieb bringt und neue Sachen auf die Speisekarte schreibt. Da gibt es jetzt bei Overkamps auch Pulpo zum Beispiel.
Oh.
Und macht er sehr lecker. Das ist alles ist toll und es viele andere Dinge. Und er hat richtig gut was gelernt in seinen Stationen, die er schon hinter sich hat. Und das ist schon eine Bereicherung für uns. So, wie gesagt, so entwickelt sich das immer Schritt für Schritt weiter. Ne? Und die Ansprüche der Gäste steigen ja auch. Das kann man ja nicht drüber weggehen. Ne? Deswegen
Erkennen Sie schwierige Gäste beim Reinkommen?
Ja, das kann man manchmal sehen, ja. Aber wir haben an sich keine schwierigen Gäste. Wir kommen mit allen zurecht, denke ich.
Das sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe. Also Sie haben schwierige Gäste, aber Sie kommen auch mit denen zurecht. Ja. So könnte man es auch sagen.
Ja.
Oder ist das so, wie Leute manchmal behaupten, je schwieriger ich bin, desto besser werde ich behandelt?
Also, ja, das weiß ich nicht. Es gibt auch so einen Kipppunkt.
Was ist für Sie ein Kipppunkt?
Ja, wenn jemand einfach nicht zugänglich ist, man kann ihm nichts recht machen, man kann gar nichts, dann muss man auch schon mal vielleicht sagen, wenn man den hohen Ansprüchen nicht genügen kann, muss er sich was anderes aussuchen. Das ist dann so, das macht man nicht gerne, aber das kommt auch höchst selten vor. Aber es kommt mal vor.
Und dass Leute auf der Karte zum Beispiel sagen, ich hätte gern das, aber mit dem anderen. Und
das ist normal. Es kommt kaum ein Bon ohne Umbestellung in die Küche. Zu seinem Cordon Bleu, da stehen Erbsen und Kroketten auf der Karte, dann hätte ich aber lieber einen Salat. Und statt der Kroketten lieber die Bratkartoffeln, aber die mit Speck und Zwiebeln. Und das ist auch kein Thema.
Wie viele können da abends, also ich war letztens mal, ich bin auch meistens zu Festivitäten da gewesen, aber letztens auf dem unter der Woche Abend, ich habe gar keinen Parkplatz gefunden, ich habe gedacht, hier muss irgendwas los sein, war aber nichts los, es war einfach voll. Und die Tische werden ja am Abend ruhig 2-3 Mal vergeben.
Ja,
ne?
Nee.
Also an dem Tag war das ja, auf jeden Fall.
Zweimal vielleicht.
Zweimal schon,
ja,
ne?
Ja, es gibt auch Tische, die 3-mal belegt werden, aber das ist nicht der Normalzustand. Also das,
aber so routiniert, wie das da abgelaufen ist, habe ja, ich das für normal das empfunden.
Man Menschen, ne?
Ja.
Das ist, und da haben wir zum Glück, dadurch, dass wir uns orientiert haben, uns die Leute jetzt aus Vietnam zu holen, beziehungsweise der DEHOGA hat eine Institution gefunden, die Menschen in Vietnam Deutsch beibringt, im Goethe-Institut oder wo auch immer, die mit einer gewissen Qualifikation dann hier rüberkommen, hier bei uns eine Ausbildung machen. Und wir haben mittlerweile von diesen Mitarbeitern, waren wir 15, glaube ich, haben wir mittlerweile sowohl im Service wie in der Küche. Und es macht Spaß mit diesen jungen Leuten. Die kommen morgens mit Lächeln in den Betrieb. Die bringen eine Freude in den Betrieb. Das macht richtig Spaß, mit denen zu arbeiten.
Das mit der Freude gab es nicht mehr? Also
so. Doch, das auch. Aber
also was macht das so besonders? Oder ist
nein, das ist einfach, das ist so bemerkenswert, dass die so fröhlich in den Laden kommen. Nicht morgens, wenn ich schon wieder arbeite, alles so schrecklich. Die kommen mit Spaß dahin und sind mit Eifer dabei. Ne?
Ja, ist auch ansteckend wahrscheinlich, oder?
Ja, für das die ist toll. Truppe. Das ist toll. Nein, und unsere Frauen, die Gäste sagen, Mensch, super, toll, ne? Und die haben eine natürliche Freundlichkeit. Da ist nichts aufgesetzt. Das kann's, so aufgesetzt kann ich sowieso nicht.
Da hab ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was Sie gesagt haben, Ihr Enkel bringt da so moderne Sachen rein.
Ja.
Ob da diese berühmte Pho-Suppe, also PHO-Suppe, dazugehört. Die ist ja kommt aus Hanoi ursprünglich. Rindfleischbrühe, würde man hier sagen. Allerdings mit asiatischen Gewürzen. Ist das in Overkamp vorstellbar?
Vorstellbar ist alles möglich. Wir haben ja eine ziemlich oft wechselnde Karte. Das ist ja nicht einmal geschrieben und dann hält das ganze Jahr. Das ist schon jahreszeitlich bedingt, wird es auf jeden Fall geändert und sogar tageweise, je nach Angebot, was da ist. Also wir haben sowieso eine täglich wechselnde Mittagskarte und von daher gibt es da immer wieder neue Sachen. Und wie gesagt, wir probieren da auch so einiges mal aus, aber verlieren immer nicht unsere westfälische Grundhaltung, die ist einfach da. Aber deswegen sind wir dem anderen auch durchaus aufgeschlossen.
Das ist ja ein Riesenbetrieb geworden, ne? Mit Hotel dran.
Ja.
Sie bauen noch ein Hotel für Touristen, glaube ich, in Dortmund.
Ja.
Kann ich mir vorstellen, dass es hier gibt.
Gibt es tatsächlich.
Alle 2 Wochen, wenn Borussia spielt, aber auch sonst, ne?
Ja, nein, es gibt mittlerweile Leute, die Rotindustriekultur hier in Anspruch nehmen. Oder sogar teilweise haben wir Gäste, die vom Rotal Radweg abzweigen und zu uns kommen. Für die haben wir auch eine extra Fahrradgebäude mit Lademöglichkeiten für die E-Bikes und
Wie sich das entwickelt hat, das für alle, die es nicht wissen, das war ja eigentlich ein kleiner Bauernhof.
Es
ne?
war Landwirtschaft und Schmiede und kleiner Lebensmittelladen und die ganz kleine Kneipe.
Und viele Tiere auch, ne?
Viele Tiere, alles Kühe. Mögliche Kühe. Ich habe selbst noch Schweine gefüttert und auch gemistet, also den Stall sauber
geschlachtet
gemacht.
Auch.
Geschlachtet auch und habe auch Blut gerührt mit der Hand. Das verlangte der Metzger, der da war. Wir hatten mehrere Metzger der Reihe nach da, so Kopfschlechter. Der erste, der hatte so einen
Kopfschlechter
nannte man, die Tiere da niedermachten, ne? die aus dem Stall holten und dann mit dem Bolzenschussgerät dann niederstrecken. Und dann musste das Blut ja aufgefangen werden und das lief in eine Schüssel. Und dann hatte man ein Holz Rührlöffel und in dem Blut schwimmt da so einiges, das sich dann um den Löffel setzt und das ist nicht so ganz...
Wie alt waren Sie denn, als Sie das erste Mal
geschlachtet? Da war ich so 12, 14.
Finden Sie das heute nicht zu früh, aus heutiger Sicht?
Ach, zu
als
früh,
Kind
dabei weiß ich nicht. Wir sind damit groß geworden. Wenn es bei uns sonntags Hühnerfrikassee auf der Karte gab, dann sagte meine Mutter, samstags abends gehst du in den Stall, holst 6 Hühner von der Leiter, da, von der Stange. Und dann habe ich die draußen am Hacklotz geköpft.
Sie haben das gemacht?
Ja.
Ah ja.
Wie viele Hühner sind da zur Auswahl, wenn es 6 braucht?
Also wir hatten immer einen Stall mit 50, 60 Hühnern.
Und wie haben Sie die dann ausgewählt?
Die habe ich einfach, das war ja schon, Hühner sehen im Dunkeln nichts, habe ich mir sagen lassen. Und deswegen habe ich da einfach zugegriffen. Da habe ich natürlich auch nichts mehr gesehen, das war ja dunkel. Ich habe die da einfach von der Stange runtergenommen und
Was hat Nicolette, du lernst daraus, ausgemacht?
Du lernst daraus, dass wir in sehr parfümierten Zeiten leben. Weil das ist ja toll. wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendjemand würde mir erzählen, ein Kumpel, er hat am letzten Samstag erstmal 6 Hühner aus seinem Stall geholt und die alle geköpft, dann würde ich denken, oh Gott, und die Kinder, was haben die Kinder gesagt? Die sind alle in der Traumabehandlung schon. Und
ja.
Das ist ja, aber ihn hat das nichts ausgemacht. Nein.
Wir haben damit gelebt. Das war so.
Aber und dann gab's, aber das Hühnerfrikassee wird gut geschmeckt haben, stelle ich mir vor.
Das auf jeden Fall, ja sicher.
Und dann hat ihre Mutter,
meine Mutter hat die morgens, am Sonntag morgens in den Topf getan. Erstmal mussten noch gerupft werden. Das habe ich dann auch noch gemacht. Ich habe die eingetaucht, gerupft. Ausgenommen habe ich sie nicht. Das hat irgendjemand anders dann gemacht. Und dann wurden die eben ins Kühlhaus gelegt so lange. Und dann am nächsten Morgen kamen die in den Topf. Ne? Und
aber wann war das, Herr Oberkampf, Sie haben das erzählt, dass aus heutiger Sicht, wenn man das Unternehmen heute erlebt, kann man sich das schwer vorstellen, dass sich da noch Leute gekloppt haben.
Davon. Ja, das war früher, wir nannten das immer Lohntüten, weil freitags gab es ja immer noch das Geld in der Lohntüte.
Ja.
Und wir hatten früher das Problem, die Leute hatten ja immer Durst, aber zu wenig Geld in der Tasche und dann kam immer der Deckel in die Schublade. Der Bierdeckel, ne? Das war immer, sagten sie zu unserem Vater, Wilhelm schrieb ob. Also schreiben die Sprache nur platt dann auch noch meistens. Und dann hatte so die Spezies, die hatten da alle jeden Tag so einen Deckel. Unser Vater hat dann für freitags immer vorbereitet, ein Gummiband drum mit dem Zettel drauf, was da zu bezahlen war. Dann kamen die auch freitags in aller Regel, manche kamen auch nicht, aber in aller Regel kamen sie und bezahlten ihren Deckel. Und wenn sie den bezahlt hatten, dann kam abends der Erste sofort schon wieder in die Schublade. Das war halt so. Und dann war es auch so, dass sie mal einen über Durst tranken und der eine oder andere sich mit dem anderen nicht so richtig grün war. Und dann gingen schon mal die Sicherungen durch und dann wurde auch schon mal ausgeteilt. Das war dann aber meist schon so gegen 11, 12 in der Nacht. Da waren also andere Gäste alle weg. Das ist also nicht so auf. Aber das war so, damit musste man leben, beziehungsweise ich konnte damit nicht leben und habe dann versucht, das zu unterbinden, was mir aufgrund meiner Statur natürlich schwer fiel, weil das alles meist Kerle waren, die mindestens einen Kopf größer waren als ich und 30, 40 Kilo schwerer. Und da, naja, aber irgendwann hat es dann geklappt und dann hat sich das auch geregelt.
Weil Sie vorhin gesagt, Sie haben vorhin gesagt, naja, das war früh, vielleicht zu früh, dass Sie Verantwortung übernehmen mussten von Ihren Eltern. Was wäre denn eine andere Welt gewesen, die Sie sich vorgestellt haben? Also man könnte ja vorstellen, das große Casino in Monte Carlo.
Oder? Nee, ich wäre gerne zum Beispiel zur Ausbildung nach Hamburg gegangen. Da hatte ich damals auch ein Angebot, weil ich Onkel und Tante waren in Hamburg und die, wenn die Cousine Urlaub, Ferien hatten in Hamburg, dann ist sie mit ihrer Freundin, deren Vater hatte ein sogenanntes Wochenend in Grömitz. Dann ist die da immer in Grömitz gewesen, die ganze Ferienzeit. Und mein Onkel und Tante haben mich dann mitgenommen. Am Wochenende sind die mit dem Bus da hochgefahren und dadurch habe ich Grömitz kennengelernt. Das bin ich seit 65 Jahren in Grömitz. Oh, schon, das ist auch so verrückt. Es hat sich so ergeben. Und der Vater dieser Freundin war Empfangsdirektor im Atlantic Hotel.
Mm.
Und da hätte ich die Chance gehabt, da eine Ausbildung zu machen und hätte bei Onkel und Tante wohnen können. Und das hat sich dann leider zerschlagen, eben aufgrund der Tatsache, dass die Eltern leider beide krank waren. Aber sehen Sie, wie das so ist. Heute ist mein Enkel in Hamburg in der Ausbildung.
Haben Sie die bewusst rausgeschickt auch? Geht mal woanders oder wollten die auch?
Es ist einfach wichtig.
Ja.
Ich habe ja, um für mich selbst etwas noch dazu zu lernen, bin ich freiwillig von montags bis freitags in andere Betriebe gegangen, weil montags bis freitags bei uns nicht viel los war. Hab da gearbeitet, ohne Bezahlung, nur um zu lernen und habe mit den Augen gestohlen. Und
Was denn zum Beispiel? Was konnten Sie dann mitnehmen?
Zum Beispiel habe ich einen alten Freund, da, bei dem ich lange war, dem Rudi Hoffmann, der hat eine Zwiebelsuppe gemacht damals. Und die hat mir immer schon sehr gut geschmeckt. Und das habe ich ihm auch jetzt noch, er war zu meinem Geburtstag, da habe ich ihm noch gesagt, Rudi, die habe ich bei dir geklaut, die Zwiebelsuppe. Die gibt es nämlich heute noch bei uns auf der Speisekarte. Und das ist mittlerweile über 60 Jahre her.
Und wie haben Sie rausgekriegt, dass die so gut ist? Was?
Ja, weil ich habe es ja mitgekocht mit ihm da.
Ach so, Sie haben gesehen, welche Sachen der da
macht. Ja, selbstverständlich.
Gab es sowas wie ein Geheimnis dieser Zwiebelsuppe? Irgendein Kniff, der dran war?
Noch Kniff weiß ich nicht, aber er nahm einen besonderen Fonds dafür. Den will ich aber jetzt auch nicht erzählen, aber das, das war schon die Grundsubstanz für die Suppe.
Das wird geheim, Nicoletta.
Nein,
das ist ein Geheimnis.
Es gibt bestimmt lauter Geheimrezepte.
Ich wollte gerade sagen, aber wie ist es denn andersrum, Herr Oberkampf? Ich würde anfangen bei Ihnen als Mann, der im Restaurant arbeiten will. Woran würde ich merken, dass ich jetzt bei Oberkampf bin? Also, was hat sich nicht geändert an den Regeln, die für mich gelten würden, als jemand, der da arbeitet?
Tja, was Regeln? Eben die Regeln einzuhalten, dass man pünktlich zur Arbeit kommt und vernünftig gestylt ist. Und
Was heißt denn das heutzutage, vernünftig gestylt?
Ja, das soll schon ein vernünftiges weißes Hemd mit einem ordentlichen Kragen haben und nicht so ein Schlabberlatz da. Und die sollen auch ein vernünftiges Auftreten haben und eben geputzte Schuhe und eine vernünftig gebügelte Hose. Davon gehe ich, wenn das jetzt die männlichen Mitarbeiter sind.
Keine Gesichtstätowierung.
Nee, das mache ich nicht so gern. Auch wenn sie einen Ring durch die Nase haben oder so. Das würde nicht so ganz gut, meine ich, bei uns nicht passen. Aber vielleicht gewöhnen wir uns auch daran noch.
Also so das einfach ein, wie nennt man das, ein sauberes Erscheinungsbild.
Ja, das, natürlich. Das ist, die Optik ist ja das Erste, was der Gast auch sieht von einem. Und
mir erzählte jetzt eine Freundin, dass sie in einem Lokal war, wo der einen Kellner deswegen unangenehm auffiel, weil der so laut war. Gehört das nach Ihrer Meinung?
Ein Lautsprecher.
Gehört das bei Ihnen, aus Ihrer Sicht, gehört das dazu, dass jemand, der im Service arbeitet, der ist nicht laut?
Sollte nicht sein. Ich bin meist der Lauteste, dann sagen Sie schon immer zu mir. Okay.
Aber muss man da, ist der Ton so streng in der Küche? Wie
Nein,
ist das?
Das hat sich alles verändert. Auch da, man kann mit Menschen so nicht mehr umgehen, wie das früher war. Früher flogen noch Pfannen durch die Küche, teilweise habe ich gehört, ich habe es nicht selbst erlebt. Aber sowas hat es bei uns nie gegeben und wir achten schon auf einen vernünftigen Umgangston da. Dass es mal lauter wird, das ist einfach zwangsläufig, wenn nämlich der vorne am Pass steht und annonciert, was da rausgegeben werden soll. Und beim dritten Mal der Kollege, der dafür zuständig ist, das immer noch nicht getan hat, dann gibt es schon mal ein bisschen lautere Worte.
Aber wenn das Essen nicht kommt eigentlich.
Ja, wenn der seine Arbeit da nicht vernünftig macht oder wenn der nicht... Es ist ja ein Zusammenarbeiten vieler Menschen. Bei uns sind da über 20 Mann in der Küche. Und da stehen auf der linken Seite, wo das Fleisch und der Fisch gemacht wird, da stehen 6 Mann und auf der anderen Seite stehen auch 6 Mann. Ne? Und da muss jedes einzelne Teilchen, das muss funktionieren. Ne? Und das ist dann eben die Sache mit den Umbestellungen. Jetzt weiß der, gehen zu dem Gericht, was da annonciert wird, gegen Kroketten. Er hat die Kroketten schon in die Fritteuse gehalten und dann sagt er, die waren aber umbestellt mit Bratkartoffeln. Dann ist der auf der anderen Seite mit den Bratkartoffeln in der Brenne, weil er die vielleicht gerade nicht fertig hat. Und dann gibt es Knatsch. Ne? Das ist,
Und in diesem alltäglichen Betrieb sind Sie immer noch jeden Tag dabei?
Nein, in der Küche bin ich nun nicht mehr. Außer wenn unser Metzger Urlaub hat, dann vertrete ich den und mache das Fleisch fertig. Das mag ich auch, solange ich das kann und solange sie mich wollen. Aber sie können mich dann immer noch gebrauchen, weil wenn einer fehlt, ist er immer so. Und ansonsten halte ich mich mehr vorne auf. Am Thekenbereich, da werde ich, oder wir morgens beim Frühstück schon mal gucken. Ne? Ich bin immer früh mit da und weil ich das nicht anders kenne, das ganze Leben lang. Und deswegen, da wird man automatisch wach, das ist dann so.
Aber ich muss gerade daran denken, wo Sie das erzählt haben, ich hatte mal ein Interview mit Eckhard Witzigmann, der erzählte, dass er in seiner Ausbildung noch geschlagen worden ist. Also er kriegte eine Ohrfeige, weil er das falsch gebacken hatte und das hat halt nicht gepasst, klatscht er eine hängen gehabt. Das ist das, was das Sie meinen, Herr Oberkampf.
Das gab es früher tatsächlich so. Ja. Ne? Die wurden echt noch handgreiflich und oft war es dann auch, weiß ich nicht, die Leute, die hatten das einfach so drauf, das war so, das gehörte dazu. Ne? Das machte keiner groß Aufhebens davon, dann gab es mal eben was an die Löffel oder hinter die Löffel, wie man so sagt.
Wo wir den Witzigmann haben. Witzigmann ist ja derjenige, der die Sterneküche nach Deutschland gebracht hat.
Ja, richtig.
Hat in München das Tantris eröffnet, hatte später die Aubergine.
Ja.
Und er hat im Prinzip den Deutschen was beigebracht, was in Paris so...
Ja, er hat ja bei Bocuse gearbeitet. Und
Sie sind zu dem Zeitpunkt ein junger, vitaler Mann gewesen, als Witzigmann das da gemacht hat. Sie hätten ja jetzt auch sagen können, wisst ihr was, ist doch cool, was der da macht. Das brauchen wir aber nicht nur in München, das sowas können wir ja auch gebrauchen. Gab es mal so Momente, wo Sie gedacht haben, ich gehe mal jetzt einen anderen Weg, es ist dort...
Ja, dann wären wir aber gestorben. Ich habe Ihnen ja gesagt, man kann nicht an seiner Klientel vorbeikochen.
Ja, aber Sie sind in einem wohlhabenden Teil von Dortmund.
Ja, das war früher nicht so. Das war, arme Leute-Gegend.
Aber heute?
Nein, das war arme Leute. Heute ist das anders geworden. Ich sage ja, die Stadt ist an uns herangewachsen. Die ersten Bewohner der Gartenstadt, die sich aus der Gartenstadt entfernten, weil die B1 da war, die sind nach Kirchhörde gezogen oder nach Hombruch und in die Gegend oder wie gut, aber bis zum Höchsten, das hat so ein bisschen gedauert, bis dahin kam. Ne? Und wir hatten früher, wir haben ja mit Pferd und Wagen Ware ausgefahren, durchs Wandertal, über Sieburg. Und wir sprachen vorhin von der Sieburg, heute vornehme Wohngegend. Die Straße Ortli, die hieß früher Höhenweg und an diesem Höhenweg wohnten Bergarbeiter, Familien, Steinbruchs, also Leute, die in den Steinbrüchen da oben arbeiteten, bei Oberste oder wie ist der andere, da gab es mehrere Steinbrüche und die hatten meist viele Kinder und nicht so viel Geld. Und mein Vater, der ging dann immer zum Aufschreiben der Bestellungen und kassierte dann, wenn es gut ging, auch die Lieferung von der Vorwoche. Und dann wurde ausgeliefert und dann sind wir als Kinder, mein Bruder und ich, mit auf dem Wagen gewesen. Und Sie müssen sich vorstellen, dass damals 7 Heringe 1 Mark kosteten. 7 Heringe 1 Mark. Die Leute kamen mit dem Zeitungspapier. Wir haben denen die 7 Heringe oder 14 auch, je nachdem, meist ja waren es große Familien. Da hatten die ein richtig gutes Essen für kleines Geld, aber die hatten auch nicht mehr. Wie gesagt, das war sehr schwierig. Und da ist auch sehr viel Geld leider auf der Strecke geblieben, weil mein Großvater, der damals noch der Hauptadressat war, der sagte immer, ja, geh doch. Die sprachen, wie gesagt, alle platt und geh de lü, wat, die hat kleine Blagen und ja, und dann. Und da ging es Overkamps deswegen ganz schlecht zu der Zeit nach dem Krieg und da haben meine Eltern stark darunter gelitten und sehr kämpfen müssen, dass der Betrieb überhaupt erhalten wurde.
Aber diese Herzlichkeit ist ja auch immer, gehört zur Identität, ne? Auch Gäste einzuladen, die sich das auch nicht leisten können. Sowas gibt es ja auch immer wieder, dass da veranstaltet wird. Also ich glaube, diese Dienstleistungskultur und Herzlichkeit prägt die Identität Overkamps und wird ja auch, Sie haben 3 Töchter, ist richtig?
Ja.
Und Ihr Schwiegersohn hat dann die Leitung inzwischen übernommen. Wann war da der Moment, wo Sie gemerkt haben, dem vertraue ich das an?
Ja, nee, das ist doch auch vernünftig. Das muss ja weitergehen. Und mein Vater hat mir zu seinen Lebzeiten das Geschäft übertragen. Das war für den alten Westfalen eine Großtat.
Mhm.
Das war nicht normal, ne? Und so habe ich es auch gehalten. Ich bin also schon seit 15 Jahren nicht mehr der Chef da. Das sagen zwar alle noch Chef, aber ich habe mit 65 das Geschäft an Günther und an Dina und Bianca übertragen.
Trotzdem frage ich mich die ganze Zeit, weil Sie das so toll erzählen, wie das war. Das war eine arme Gegend. Die Leute, Heringe, eine Mark, Klopperei am Freitagabend. Und wenn man das abgleicht, also alle, die schon mal da waren, da denkt man ja im Traum nicht dran, wenn man das heute sieht.
Natürlich.
Und die Frage ist, wie kriegt man, Sie haben das auch vorhin mit den Schnitzeln nochmal gesagt, wie kriegt man denn mit, hat dann Ihre Frau zu Ihnen gesagt, Heinz, wir müssen jetzt feiner werden oder wir müssen.
Das ist auch eine Entwicklung einfach.
Das geht einfach so.
Das ist einfach so gewesen. Da merken Sie selbst, das geht nicht mehr so weiter. Müssen Sie was ändern, müssen Sie anders machen. Und wir haben ja auch viel ausprobiert und auch getan. Und jetzt, ich denke, jetzt sind wir auf einem ganz guten Wege. Und die jungen Leute, die jetzt auch schon fast 60 werden, die haben das sehr gut weitergemacht.
Ja, vor allem alles verbunden, wie ich auf Ihrer Speisekarte auch nochmal gesehen habe, alles verbunden, weil Sie sagen das mit dem Westfälisch, die Sachen kommen auch, viele Sachen kommen
alles von hier. Also was eben geht aus der Nachbarschaft, viel hier Baumüller in Wickede an der Ruhr, der uns die Forellen, frische Forellen liefert und Lachs und sonstige Dinge da und Geflügel auf Ada, hier, da kriegen wir die Pouladen daher, das ist und dann ist Neuland in Bergkam sind die, glaube ich, also alles möglichst aus der Nähe, der Spargel kommt aus Rasfelde, so ein bisschen weiter weg, aber ist ja auch noch Münsterland, ne, ist und viele andere Dinge. Alles, was es eben möglich ist, nehmen wir, soweit es geht, aus der Nachbarschaft und von befreundeten Lieferanten. Und es gibt natürlich auch Dinge, die wir zukaufen müssen, die eben aus anderen Regionen kommen. Das ist einfach so.
Wo kommen denn die Gänse her?
Die kommen aus Polen, die Gänse. Und da haben wir auch noch eine Geschichte dazu. Da hatten wir nämlich, als der Krieg vorbei war oder beziehungsweise die Leute auf der Flucht waren, kamen die ja hier auch nach Dortmund und wurden dann irgendwelchen Familien zugeteilt. Wir kriegten Familie Hagbart zugeteilt.
Erna
Hagbart. Erna Hagbart, haben Sie gelesen?
Habe ich im Buch gelesen.
Ja. Und Erna Hagbart kam von einem Bauernhof aus Pommern. Und die kannte sich gut mit Geflügelzucht und überhaupt mit Tieren gut aus. Und die hat bei uns auf dem Hof mitgewirkt. Und die hat mir diese Nähe zu den Gänsen beigebracht. Die hat sich auch, die hat sich die Mühe gemacht, die Gänse so im Oktober, November einzeln sich vorzunehmen, indem sie dann Haferflocken und Kartoffeln gekocht durcheinander gemacht hat, hat sich die zwischen die Beine geklemmt und hat die schön damit vollgestopft, damit die Fleisch auf den Keulen und auf der Brust kriegten. Das sind alles so Dinge. Und die hat die dann auch nachher geschlachtet, die Tiere, ne?
Ich erinnere mich daran, und da frage ich mich, wie Ihnen das oder wie jemand wie Ihnen das vorkommt, dass die Zeiten sich tatsächlich so deutlich verändert haben. Der WDR hat einen Versuch gemacht, ich weiß nicht, ob es Quarks war, eine Wissenschaftssendung, die haben mitten in der Kölner Fußgängerzone so einen Stand aufgebaut von einem Mann, das war ein geprüfter, zertifizierter Gänsezüchter und Schlachter.
Ja.
Und das Einzige, was der jetzt dann da in der Fußgängerzone gemacht hat, was da sonst nicht üblich war, der hat die Gänse elektrifiziert und da geschlachtet. Ja. Daraufhin haben Leute, Passanten, die vorbeikamen, haben die Polizei angerufen, weil der Mann würde, eine Passantin ist in Tränen ausgebrochen, was dieser Mann da Grausames machen würde, weil es ja keinen Kontakt mehr, normalerweise keinen Kontakt mehr gibt von jüngeren Menschen oder von Menschen mittleren Alters zu dem Ort, wo das Essen erzeugt wird.
Ja, ja.
Wie ist das für jemanden wie Sie, Herr Oberkamp? Ist das für Sie halt eine andere Variante von Normalität? Oder sagen Sie, naja Leute, ihr müsstet euch schon mal ein bisschen interessieren?
Nee, es ist einfach so, wenn ich das Fleisch essen will, muss ich das Tier schlachten. Ich kann es auch nicht totkitzeln. Das ist, nutzt ja nichts. Und
ist gut, kitzeln.
Ja, was soll ich machen? Wenn ich, wie gesagt, Hühnerfrikassee essen will, muss ich das Huhn schlachten. Und wenn ich ein Kotelett essen will, muss ich Schwein schlachten. Oder das Rind, wenn ich einen vernünftigen Braten haben will. Ne?
Es sind ja tausende Gänse jedes Jahr.
Ja.
Können Sie das selber noch sehen? Und freuen Sie sich auf die Zeit, wenn wieder jeden Tag alle nur Gänse wollen?
Natürlich, gerne.
Ja?
Ja. Der Vater hat ja mal ein Bild gemacht, als bei uns die Gäste alle in der Schlange standen am Heiligabend, um ihren Gänsebraten abzuholen. Wir da leider zu diesem Zeitpunkt zu wenig Mitarbeiter zur Verfügung hatten, die da rausgegeben haben. Dadurch bildete sich eine Schlange. Und dann hat er ein bisschen, wollte mir damit eindrücken, sicherlich hat er so ein Bild gemacht, Weihnachten auf dem Höchsten.
Ist ja wirklich so, ne? Gänse to go. Die holst du dir da, brauchst du zu Hause nur noch einen Ofen schieben, das ist ja auch Komfort, ne?
Ja, sicher. Aber das war ein Jahr, da waren wir wirklich schlecht aufgestellt und da hat es lange Wartezeiten gegeben und dann habe ich immer Leute mit Stößchen und Glühwein vorbeigeschickt, um die Gäste zu beschwichtigen.
Das ist dann das, was der gute Gastronom macht. Also er sagt, jetzt werde ich mal schön hier für gute Laune sorgen.
Ja, muss man ja. Das nutzt ja nichts. Die Gäste wollten ja ihre Sachen abholen und wie gesagt, wir waren da leider einmal, hat das nicht so richtig funktioniert. Und da kam Bruno und hat dann ein Bild gemacht, hat gesagt, Weihnachten war Oberkamp oder auch.
Ja, bei uns gab es auch
immer. Dein Vater verwaltet nur Hass und Hetze.
Nein.
Das ist ganz schrecklich.
Nein, aber auch mein kleinster Bruder, jetzt 15, für den ist immer jedes Jahr zum Geburtstag muss es ganz sein.
Aber ihr kämt nicht drauf, dass ihr die auch selber machen könnt.
Ich glaube, es gab Versuche, aber dann wird doch lieber darauf zurückgegriffen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt so eine Menge Gäste hat. Die Öfen hat man ja heute gar nicht mehr dafür. Ne?
Von der Wohnung riecht mehrere Tage dann auch immer so eine ganze. Ich habe das schon mal selber gemacht, weil man kann die ganze Keulen natürlich nehmen, aber das ist ein...
Nee, das ist aber, wir machen immer nur Ganze. Wir machen keine Einzelteile.
Aber Sie haben, wie uns ein Vögelchen geflüstert hat, ist es ja so gewesen, dass Sie jetzt Ihren Geburtstag, logischerweise 80. Geburtstag, groß gefeiert haben, aber Sie gehen dann mit Ihren Leuten zu Tante Amanda, Westerfilde, Bullschwing-Gegenden. Warum gehen Sie dann da?
Erstmal ist er so ein guter Freund, der Bubi, ein toller Typ. Und seine Lokalität bot sich an, weil da auch Spielgeräte sind. Und ich die Mitarbeiter mit ihren Familien eingeladen habe. Also mit Kindern und mit Partnern konnten die kommen, wer wollte. Und deswegen habe ich das da ausgesucht, damit für jeden etwas dabei war. Und das war wir haben einen schönen Tag verlebt. Und
wenn wir das jetzt so Revue passieren lassen, Herr Oberkamp, wir haben dieses tolle Buch von Ihnen, diese Erinnerung, die Sie ja nicht ohne Grund aufgeschrieben haben. Es gibt dann Leute, der Eindruck vermittelt sich jetzt bei Ihnen beim besten Willen nicht, trotzdem will ich danach fragen, die dann sagen, früher dies und das war schon besser. Gibt es mindestens Situationen, wenn Sie beschreiben, Sie haben die Sachen ausgefahren, Sie haben die Hühner aus dem Stall geholt, gibt es mindestens Situationen, wo Sie sagen, da habe ich manchmal ein bisschen Sehnsucht, da denke ich, ach, wär's doch wieder so?
Ach ja, es war gemütlicher früher. Es war nicht der Stress, den wir heute, Stress kenne ich an sich gar nicht, aber es ist heute schon anspruchsvoller, die ganze Geschichte. Und Sie müssen jeden Tag wirklich 100% da sein, sonst haben Sie Probleme. Und früher konnte es schon mal so ein bisschen lascher zugehen, aber wie gesagt, es war auch nicht der Anspruch da früher mal. Oder man hat auch schon mal an der Theke einen mitgetrunken. Ne? Das ist war auch so, was ich heute erst immer abends nach 9 mache, wenn es dann so ist. Aber
weil
man ja die Übersicht behalten muss.
Weil Leute nicht sagen sollen, boah, der Heinz ist schon wieder sein bester Kunde.
Ja, genau. Nein, nicht nur das. Ich habe auch früher das Problem gehabt, wir haben ja in der Gastronomie alle damit zu kämpfen gehabt, dass viele Mitarbeiter leider viel Alkohol tranken und auch schon morgens. Und dann hatte ich es häufig, dass dann schon die Kellner mittags so halb dicke da rumliefen und nichts mehr auf die Reihe kriegten. Und dann habe ich gesagt, das gibt's nicht mehr. Aber
was haben Sie dann eigentlich gemacht? Also nehmen wir an, ich bin der Kellner, es ist 13.30 Uhr, ich habe schon richtig schön einsitzen. Und dann kam der Chef und dann haben Sie was denn gesagt? Haben Sie gesagt, jetzt gehst du nach Hause?
Ja, natürlich. Man kann ja nicht mehr arbeiten. Und wenn es dann nicht anders ging, dann hat man den auf Beseite, dann hat man den an der Seite geteilt. Nutzt nichts. Aber es war früher oft, dass ich mit Menschen, wir kriegten keine Leute, dann hast du mit Leuten zusammengearbeitet. Wenn die abends gingen, wusste gar nicht, ob die morgens wiederkamen. Ne? Das war schon eine schwierige Zeit. Und dann habe ich damals 5-Tage-Woche eingeführt, aus eigenem Erleben, dass ich 6 Tage arbeiten musste und das immer schon schlecht fand. Und da haben mich meine Kollegen zwar beschimpft anfangs dafür, das gab nämlich vom Gesetz her, war das noch 6-Tage-Woche in der Gastronomie. Ne? Das war noch nicht üblich. Und ich habe das dann angefangen, habe dadurch aber auch Mitarbeiter gekriegt. Dadurch hat sich ein Stamm gebildet. Und heute ist das unvorstellbar, ne? Dass man 6 Tage arbeitet. Das ist
aber aus der Gaststätte meiner Eltern weiß, dass es verführerisch ist, wenn man dann da sowieso schon steht.
Ja, natürlich.
Und man denkt sich, ach ja, komm, ein Fernet.
Nein,
und dann, man ist geselliger dann auch gleich.
Ja, sicher. Und manche Gäste legen es auch wahr, Mensch, trink doch mal einen mit.
Genau. Komm,
einen kannst du doch. Und so ging das. Oder hat ein Kellner, der hatte 3 Gäste am Tisch und sie hatten Malteser bestellt, da waren aber 4 gebracht. Ach, sagt er, mich vertan. Ja, Herr Ober, dann trinken Sie den doch mit. Nein, darf ich nicht. Ach komm, das sieht doch der Chef nicht. Zack, hat er schon einen weggehabt. Das waren so Tricks. Oder einen, wir hatten da so ein bisschen breiteren Gang, der war nicht einsehbar. Dann ging der mit dem Tablett da durch, hatte 5 Biere da draufstehen. Und wenn der aus der Tür rauskam, waren da nur noch 4 drauf. Ja, das mit solchen Leuten hat man dann früher arbeiten müssen und schwierig. Nein, aber dann kam ja auch die Zeit, wo die alle motorisiert waren, Auto fahren mussten, wo das sowieso dann kriminell gewesen wäre. Ich habe gesagt, vor 9 Uhr gibt es keinen Alkohol und das galt auch für den Chef bis heute. Ne? Vor 9 Uhr, dann kann nicht mehr viel passieren, dann ist das meiste Geschäft gelaufen.
9 Uhr ist so eine...
21 Uhr, ja, nicht 9 Uhr morgens. gibt doch Leute, irgendwo ist immer 9 Uhr.
Aber genau, ich wollte gerade sagen. Wollen wir mal vielleicht den Oberkamp mit unseren Sachen konfrontieren?
Ja, wir haben ja hier noch, das ist die schäbige Kiste, so schäbig wie die, mit lauter schäbigen Fragen. Ich gucke mal durch.
Ja.
In der Zwischenzeit, gibt es denn Sachen, worüber Sie sich heute weniger Gedanken machen mit 80 als zum Beispiel mit 40?
Ja, ich habe ja nicht mehr, ich bin immer noch mit im Betrieb, aber ich bin nicht mehr hauptverantwortlich. Von daher, das ist schon angenehm, dass man weiß, eben, es geht in meinem Sinne oder in unserem Sinne weiter, im Sinne der Familie, die das so lange jetzt schon geführt hat. Und das ist schon beruhigend, das ist schon schön.
Welcher prominente Gast hat sich bei Overkamp am merkwürdigsten benommen? Gibt es da Erinnerungen? Spezielle Gäste?
Ja, das mag schon sein, aber ich würde da nicht drüber sprechen, über die Gäste. Weiß ich nicht. Das
macht man nicht, ne?
Ich glaube, das macht man nicht, nein. Aber, ich habe es auch noch nicht.
Weil ich habe das mal von Hoteliers aus Hessen gehört, die dann gesagt haben, wie sich so manche Showgrößen bei denen benommen haben. Also es gab prominente Gäste, wo sie schon Furcht hatten, dass der sich wieder angemeldet hat? Der oder sie?
Es gibt immer mal Situationen, aber wie gesagt, das bleibt im Hause, das ist dann auch okay.
Place in Vegas, Stays in Vegas. Was machst du da, Nicoletta?
Ich gucke mir die eben an hier, die schäbigen Fragen.
Ich habe so Angst vor deinem Ordnungswahn.
Ja.
Du bist so ein richtiger Zwangscharakter. Jetzt musst du die alle so ordentlich sortiert untereinander legen.
Ja, ich bin ein Zwangscharakter, das stimmt. Aber es ist ja auch immer noch ein Geheimnis, wer diese schäbigen Fragen eigentlich macht.
Genau.
Darum bin ich vorher, weiß ich, ist für uns auch eine Überraschung. Wer kocht den besseren Gänsebraten, Sie oder Ihr Schwiegersohn Günther?
Oh, die Leute sagen scheinbar immer noch, aber das mache auch all das milde sein, oder beziehungsweise mir entgegenbringen, dass sie sagen, der Chef muss an den Tisch kommen mit der Gans. Ne? Den Chef meinen sie dann immer noch mich damit, ne? Das ist so. Aber Günther kann damit leben.
Ja?
Ja, ja. Und mein Enkel macht es nebenbei jetzt auch schon, der Willi, und der macht das auch schon sich richtig gut.
Was haben Ihre Eltern Ihnen beigebracht, was heute kaum noch jemand versteht?
Boah, was haben die mir beigebracht? Ja, dass man einfach arbeiten muss. Das machen heute nicht mehr viele. Das mögen viele Leute vielleicht nicht mehr so richtig verstehen. Aber für uns war es immer, es war notwendig. Du musst den Laden hier aufrechterhalten. Und ja, und das hat man einfach gemacht. Das war so. Man hat gehört, das.
Sie haben es jetzt schon häufiger gesagt, Herr Oberkamp, der Stress, Druck, man muss sich anpassen, nicht an den Gästen vorbeikochen. Und wir haben es vorhin am Anfang auch schon gesagt, es muss ja Momente gegeben haben, wo Sie sich gedacht haben, oh wei, also wo Sie zu Ihrer Frau gesagt haben werden, da müssen wir jetzt, das kann jetzt eng werden. Erinnern Sie sich
daran? Ja, das war mal eine Situation, da habe ich, als ich den Betrieb übernommen habe, kamen zwangsläufig Auflagen. Von Gesetzes wegen, dann fehlte eine Herrenurinale, eine Damentoilette, und da mussten Toiletten neu gebaut werden und noch so einiges andere. Die Küche musste umgebaut werden, und dann habe ich einen Kredit aufgenommen von 500.000 D-Mark mit 10% zu verzinsen. Es gab allerdings 10% die Investitionszulage zur damaligen Zeit. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da bin ich wirklich nachts schweißgebadet wach geworden und habe da um mich gestarrt. Also meine Frau sagte, was ist los? Ja, ich weiß nicht, ob wir das alles schaffen, wie das geht. Ich wollte das Ding ja nicht vor die Wand fahren. Ne? Es ist dann alles gut gegangen, aber es war schon eine kribbelige Zeit, eine schwierige Zeit.
Wie lange hat diese kribbelige Zeit angehalten?
Ach, das war dann nachher, als alles eingelaufen war, nach 5, 6, 7 Jahren ging das dann besser, ne? Aber
in den 5, 6, 7 Jahren sind Sie auch nicht total oft in Urlaub gefahren, nehme ich mal an.
Nee, meistens habe ich da umgebaut im Urlaub. Dann war das immer so, dass ich meine Frau mit den Kindern zur Ostsee hochgefahren habe. Am Montagsmorgens bin ich um 4 Uhr da oben los, um 8 Uhr auf der Baustelle zu sein. Donnerstagsabends bin ich dann wieder hochgefahren. Das war dann mein Urlaub, diese Freitag, Samstag, Sonntag. Das war so, aber sonst hätte man das nicht machen können. Ne? Es war ja so, dass meine Eltern sehr früh gestorben sind. Ich war mit 33 der Alte im Laden. Da war keiner mehr da. Ne? Das Eltern beide schon tot. und drei kleine Kinder und den Betrieb. Und das war schon eine Nummer, das war in Ordnung. Aber ich habe es ganz gut auf die Reihe, denke ich.
Ja, Erfolgsgeschichte.
Ja, aber wenn Sie mit Ihren beiden Onkel haben ja, glaube ich, auf Geheiß Ihrer Mutter die Mauern...
Meine Mutter war der Baumeister, genau.
Und da habe ich mich gefragt, womöglich wäre ich zu sentimental, aber wenn ich jetzt wüsste, da vorne, ich will jetzt umbauen, ja. Ich will das Overkamp größer machen, aber da vorne ist so eine Mauer, die hat der Onkel mit dem anderen Onkel zusammen gemauert, kann ich die wirklich wegnehmen? Gab es sowas bei Ihnen, Herr Overkamp?
So ja, das gab es auch mal, so eine Situation. Und zwar wir wollten ursprünglich eine Kegelbahn bauen, die dann nicht genehmigt wurde, weil wir aus Abstandsgründen zur damaligen Bundesstraße muss man 30 Meter Abstand zum Bau haben. Das hätte nicht hingehauen und da blieb nur so ein Stück von der Hälfte der Kegelbahn über. Und dann haben wir da nachher dieses Kaminzimmer angebaut an die heutige Poststube. Und das damalige Kaminzimmer, das habe ich dann damals geopfert. Nach 18 Jahren nur bestand es, damals 250.000 Mark gekostet. Dann haben wir nach 18 Jahren das abgerissen, um dem Größeren, dieser Orangerie mit der Lichtkuppel und mit dem anderen da drum und dran, Platz zu schaffen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich immer nach oben geguckt. Ich sage, wenn die Alten das jetzt sehen, dann sagen die, der ist verrückt. Oh,
der Junge.
Geht's dreht halt durch.
Mit Lichtkuppel.
Ja, ja, genau.
Denken Sie da manchmal dran, was Ihre Eltern wohl denken oder worauf Sie besonders stolz wären, wenn die das jetzt sehen würden? Wie weit?
Ja, ich denke, die würden das ja kaum noch wiedererkennen, aber, oder beziehungsweise würden das schon noch erkennen. Und ich denke, die haben das alles miterlebt. Die haben das alles mitgekriegt, das denke ich.
Die tollste deutsche Kochsendung heißt Kitchen Impossible, in der vor allem Tim Melzer manchmal mit so deftigen Ausdrücken auffällt. Ja. Welche Schimpfworte haben Sie in der Küche benutzt und so wie Sie es jetzt erzählt haben, von denen Sie nicht wollen würden, dass Ihre Enkel Sie mitkriegen?
Ach, ich bin schon mal sehr rustikal unterwegs da. Ja, aber das will ich jetzt gar nicht so erzählen.
Aber das gibt es. Es gibt
so ja, es gibt so welche und manche sagen, Papa, höre ich dann von meinen Töchtern, Papa, kannst du die machen?
Aber Ihre Töchter benutzen nicht diese Ausdrücke?
Nein, auf keinen Fall. Die machen das, sind alle, nee, das haben sie nicht angenommen, nicht übernommen.
Welche Eigenschaft muss man denn haben, um ein echter Overkamp zu sein?
Puh, welche Eigenschaft muss man haben? Man muss arbeiten wollen, Freude am Leben haben, trotz der Arbeit, ne? Und positiv in die Zukunft gucken, beziehungsweise positive Erlebnisse sich verschaffen und um ja, das auch alles gut meistern zu können, ne? Um das alles zu schaffen.
Stimmt das, dass Ihre Frau zwischendurch für die echte Overkamp gehalten worden ist,
ja,
die mit Ihnen rumschallertackert?
Nein, das ist tatsächlich so, das hat aber damit zu tun gehabt, dass ich mit der Mutter in der Küche war und mein Vater mit meiner Frau vorne. Und mein Vater und meine Frau, die hatten ein derartig tolles Verhältnis, dass die Gäste meinten, sie sei seine Tochter und ich hätte eingeheiratet. Und ich wurde mal gefragt, wie ich denn hieße. Ich habe ganz verwundert, ich denke, was wollen die von dir? Ich konnte es gar nicht begreifen. Da kriegte ich mit, ja, die hatten gemeint, dass eben sie die Tochter des Hauses war und ich dazugekommen war. Nicht der Günther wie heute, sondern ich damals. Und es ist ohne Scherz, wir sind mal über einen alten Markt gegangen. Und da hörte ich hinter mir, wen hat denn die Overkamp da bei sich? Und das hat mir zu denken gegeben. Da habe ich gedacht, jetzt muss er doch ab und zu mal nach vorne gucken. Auch nicht erst abends um 11, weil ich als Alleinkoch damals hatte ich bis um 9 Uhr in der Küche volle Pulle zu tun. Und ich hatte früher keinen Metzger, der mir das Fleisch zerteilt, das musste ich selbst machen. Und dazu hatte ich dann immer erst Zeit abends später. Und ja, und deswegen bin ich nie nach vorne gegangen, nie nach vorne gekommen. Ich hörte dann, der und der war da, alles schön. Aber ich habe gesehen, dass ich mein Fleisch da fertig kriegte. Ne? Und ja, und dann habe ich das aber häufiger gemacht. Dann wuchs ja auch der Betrieb und ich hatte mehr Mitarbeiter. Und dann war ich auch gezwungen, schon mal nach vorne zu gehen, ganz einfach. Und dann hat sich das so langsam gegeben.
Die Overkamp sind da dabei.
Das ist aber auch wieder Beweis dafür, dass Marken und Institutionen Gesichter brauchen, ne? Damit für die Identität und für den Erfolg, glaube ich schon.
Ich möchte mal gerne wissen, wenn wir über den alten Markt gehen, was wir noch nicht zusammen gemacht haben, was dann geredet wird. Das für wen hat die Knus denn da dabei? Warum hat die sich so einen hässlichen alten Knopf angelacht? Aber gut, das ist die Fortsetzungsgeschichte. Ich glaube, wir haben genug fiese Fragen an Oberkamp gestellt. Herr Oberkamp, das war ein großes Vergnügen. Wir nehmen viele Anregungen mit. Also wir haben vorher darüber geredet. Nicoletta hat es bekundet, dass sie keine Ganzfreundin durch und durch ist.
Ja.
Aber dieses Pfeffer-Potters, es kann nicht sein, dass man 57 Jahre alt und gebürtig in Dortmund ist und noch nie Pfeffer-Potters gegessen hat. Ich habe das noch nie gegessen.
Was?
Vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder das Pfeffer-Potters.
Das ist wirklich, ich bin hier wirklich geboren. Ich habe hier auch 24
Jahre. Sie haben noch nie Pfeffer-Potters gegessen? Ja, dann müssen Sie auch unbedingt vorbeikommen.
Ich glaube, das wird wirklich Zeit. Vielen Dank, das war ein großes Vergnügen. Ihnen alles Gute für Sie, bleiben Sie sehr gesund, bitte.
Dankeschön.
Dankeschön.